Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
In Leipzig treffen sich zurzeit die Hacker, denn der Chaos Computer Club hat zu seinem jährlichen Kongress eingeladen. Netzpolitisch Interessierte, Aktivisten, Künstler und einfach Menschen, die neugierig sind, pilgerten in Scharen in die sächsische Metropole. Auch der Deutschlandfunk war vor Ort. Alle Beiträge und Interviews können Sie online nachhören. Heute nun endet der Kongress und wir schauen gleich zurück auf die vergangenen 4 Tage. Außerdem geht es bei uns heute um einen tierischen Vielflieger und die Lebenserwartung im Osten und Westen unserer Republik. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Resource Exhaustion, so lautet das Motto in diesem Jahr auf dem Chaos Communication Congress. Mein Kollege Jan Rähm war vor Ort. Jan, was hat es denn auf sich mit diesem Schlagwort und wie spiegelt sich dieses Motto auf dem Kongress selbst wider?
Ja, dieses Schlagwort heißt grob übersetzt Erschöpfung der Ressourcen und spiegelte sich in zahlreichen Vorträgen wieder, unter anderem zum Beispiel, wie Hardware produziert werden kann, ohne dass ja Natur und Menschen ausgenutzt würden, oder wie zum Beispiel auch der Energieverbrauch des Internets reduziert werden kann. Aber es geht nicht nur um die natürlichen und die menschlichen Ressourcen, es geht auch um Ressourcen des Netzes an sich. Oder wieder ein anderer Aspekt ist die Reparierbarkeit der Geräte, an der es zunehmend mangelt.
Traditionell ist der Chaos-Kongress die Zeit des Jahres, in der zahlreiche Sicherheitslücken, Hacks und sonstige digitale Vorfälle vorgestellt werden. Welche sorgten denn in diesem Jahr für Aufsehen?
Ja, es gab wieder eine ganze Menge in nicht chronologischer Reihenfolge. Einmal zum Beispiel die Verwaltung zur Ausgabe der Gesundheits- und Arztkarte. Die ist relativ leicht auszutricksen, beziehungsweise war leicht auszutricksen, denn der Kartenhersteller hat die Ausgabe vorerst gestoppt. Sicherheitsforscher eines großen Internetkonzerns dagegen demonstrierten, wie der Kurznachrichtendienst eines anderen großen Konzerns, nämlich eines Smartphone-Herstellers, ohne Zutun des Nutzers gehackt werden kann. Außerdem gab es neuartige Angriffe auf Mobilfunknutzer, die nur sehr, sehr schwer zu entdecken und dementsprechend auch schwer abzuwehren sind. Die Hacker des CCCs analysierten außerdem eine Spionagesoftware, die in der Türkei gegen Oppositionelle eingesetzt wurde. Das Brisante daran, die Software scheint aus Deutschland zu stammen und illegal exportiert worden zu sein. Und das waren nur die Highlights an Angriffen und Sicherheitslücken.
Es heißt, über die letzten Jahre, da sei der Kongress bzw. sein Programm immer politischer geworden. Setzt sich der Trend denn auch in diesem Jahr fort?
Ja und nein. Also wie schon das Kongressmotto zeigt, wollen die Hacker natürlich nicht nur technisch etwas bewegen, sondern auch gesellschaftlich. Allerdings sind sie auch etwas enttäuscht, denn das wurde in Gesprächen, die wir hier geführt haben, mehrfach kritisiert, dass die Fachkompetenz zwar immer sehr, sehr gern abgefragt wurde, wie zum Beispiel in Ausschüssen oder in Enquete-Verfahren, das aber oft nur ein Feigenblatt bleibe, weil wenn dann das eigentliche Gesetzgebungsverfahren startet, dann würden die Hacker oftmals wenig beachtet, was ich dann wiederum an Entwürfen zeige, die vor technischem und generell Unverständnis nur so trotzen. Das Problem sehen auch einige der wenigen Politiker, die in diesem Jahr den Kongress besuchten, wie beispielsweise die neue SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Sie sagte im Gespräch mit dem Deutschlandfunk, dass die Sicherheitsbehörden oftmals die stärkere Lobby hätten.
Schauen wir zum Abschluss unseres Gesprächs noch kurz auf die bloßen Fakten der Veranstaltung selbst. Wie groß ist denn der Kongress in diesem Jahr geworden?
Sehr groß. Heute Abend werden hier mehr als 17.000 Menschen aller Altersklassen gewesen sein. Und damit war es der bisher größte Chaos-Kongress in seiner Geschichte. Auch die technische Infrastruktur erreichte Superlative. Man muss sich vorstellen, für 4 Tage nur wurden hier mehrere Kilometer Netzwerkkabel verlegt und Netzwerktechnik im Wert von Millionen aufgefahren. Das Netz, wie es hier aktiv war und aktiv genutzt wurde, sucht weltweit seinesgleichen und ist um Größenordnung leistungsfähiger als das einer mittelgroßen Kleinstadt. Aber es verbraucht auch hochgerechnet 11 Tonnen CO2, die allerdings über Zertifikate ausgeglichen wurden. Neben dem Netzwerk, also dem, ja, Datennetzwerk, gibt es hier auch eine Telefoninfrastruktur. Auch die ist beeindruckend und sehr, sehr leistungsfähig, nämlich auch leistungsfähiger als die Telefoninfrastruktur mancher mittelgroßen Stadt. Mit über 5000 Decktelefonen, also Funktelefonen, und fast 700 Mobiltelefonen wurden hier im kongresseigenen Telefonnetz bis heute Abend dann rund 330.000 Anrufe getätigt. Sogar einige Hotels in der Leipziger Innenstadt waren vom Telefonnetz abgedeckt.
Vielen Dank, Jan Rehm vom 36C3 in Leipzig. Und dort bleiben wir noch einen Moment und stellen uns vor, ein flächendeckender Stromausfall hat sich in Deutschland ereignet. Nichts geht mehr. Und das alles, weil Hacker die Kraftwerke angegriffen haben. In Romanen kommt so etwas durchaus vor, aber auch in der Realität? Möglich wäre es, haben drei russische Sicherheitsforscher am Wochenende auf dem Chaos Communication Congress gezeigt und Peter Welchering erläutert, wie sich solche Kraftwerke ausschalten lassen.
Vor allen Dingen in Kohle- und Gaskraftwerken werden die Turbinen vollautomatisch gesteuert. Das hat viele Vorteile. Gaskraftwerke können als Reservekraftwerke in Zeiten hohen Verbrauchs oder beim Ausfall von anderen Kraftwerken sehr schnell angefahren werden und ans Netz gehen. Und bei Kohlekraftwerken sorgt die Software für die Turbinensteuerung für einen sehr guten Ausnutzungsgrad. Das zentrale Element ist dabei der Anwendungsserver des Systems für die Turbinensteuerung. Solche Anwendungssysteme haben sich die drei russischen Sicherheitsforscher Gleb Gritza, Alexander Korotin und Radu Motzban genauer angeschaut. Das Ergebnis ihrer Analysen: In vielen Kraftwerken sind die Anwendungsserver voller Sicherheitslücken. Gleb Gritza erläutert die einzelnen Schwachstellen.
Server, die versuchen, mit dem Anwendungsserver zu kommunizieren, beginnen ihre Arbeit, indem sie ihre Software vom Anwendungsserver herunterladen und dann ausführen. Das Erste, was Ihnen hier auffällt, ist, dass auf diesem Computer viele Ports verfügbar sind. Und tatsächlich ist dies der erste Punkt. Für diese Version gibt es eine riesige Angriffsfläche, auf der Sie frei wählen können, ob Sie eine Siemens-Software oder eine Windows-Software oder eine andere Drittanbieter-Software kompromittieren möchten oder nicht.
Das Zugangsmanagement für die Anwendungsserver macht es Angreifern ziemlich leicht, in das System für die Turbinensteuerung einzudringen, die Steuerungssoftware regelrecht zu kapern und die Turbine dann abzuschalten. Das haben die Hacker bewusst nicht getan, sondern nur über Angriffssimulationen nachgewiesen, dass der Aufwand, ein Kraftwerk auf diese Weise stillzulegen, gar nicht so groß ist wie gedacht. Sogar gängige Benutzerkonten, mit denen sich ein Angreifer als rechtmäßiger User anmelden kann, sind im Umlauf. Und die Passwörter für diese Benutzerkonten müssen nicht einmal erraten werden. Gleb Gritza.
Surprise, surprise.
Überraschung, Überraschung. Eines der bemerkenswertesten Probleme sind Passwörter. Bei den Installationen vor 2014 oder vielleicht 2015 waren alle Passwörter für alle Kraftwerke gleich. Und Sie können sie einfach googeln. Nach diesem Jahr begann Siemens, individuelle Passwörter für das jeweilige Kraftwerk zu generieren. Bis zu diesem Jahr war es jedoch schwierig, die Passwörter zu ändern.
Probleme macht auch der auf den Anwendungsservern eingesetzte Java-Code. Um das Einschleusen von Schadsoftware in den Java-Code auf den Anwendungsservern zu erschweren, wird der Java-Code regelrecht verschleiert. Doch die auf den Anwendungsservern für die Turbinensysteme eingesetzte Java-Software war so unzureichend verschleiert, dass die drei Sicherheitsforscher den Originalcode wiederherstellen konnten. Dabei fanden sich auch Möglichkeiten für einen digitalen Angriff. Außerdem fanden die Sicherheitsexperten ein für Drittanbieter freigeschaltetes Verzeichnis, über das auch Schadsoftware auf den Server hochgeladen werden konnte. Radu Motzban.
Es ermöglicht ein Verzeichnis für Drittanbieter als Benutzerverzeichnis. Für einen Angriff kann man interaktive Funktionen ausnutzen. Mit dem Datei-Upload können Sie Dateien mit Systemrechten hochladen. Somit kann über diese Sicherheitslücke leicht ferngesteuerte Schadsoftware, also beliebiger Code, ausgeführt werden. Sie können einige Startroutinen einfach überschreiben oder den Schadcode direkt in die Anwendung einfügen und die ausführbare Software mit Systemrechten erhalten.
Einige Lücken waren bis zum Kongress geschlossen, am Rest wird intensiv gearbeitet. Doch die Sicherheitsforscher würden sich wünschen, dass solche Schwachstellen von vornherein durch ein entsprechendes Softwareentwicklungsmanagement vermieden werden.
Ein Beitrag von Peter Welchering war das vom 36C3, der heute in Leipzig zu Ende geht. Menschliche Vielflieger sammeln Meilen um Meilen, die sie in der Luft verbringen, um an Freiflüge oder andere Prämien zu gelangen. Auch in der Tierwelt heben solche Vielflieger ab, die Küstenseeschwalbe zum Beispiel. Sie ähnelt einer Möwe mit einer schwarzen Haube auf dem Kopf. Und für die Meilen, die wir Menschen ansammeln, hätte sie wohl nur ein müdes Lächeln übrig, sagt Volker Mrasek.
Grönland, Island, Alaska, das sind bevorzugte Brutregionen der Küstenseeschwalbe. Dort, in hohen nördlichen Breiten, lebt sie in riesigen Kolonien, oft mit zehntausenden Brutpaaren. Doch zurzeit keine Spur von den Vögeln. Im Winter tummeln sich alle am anderen Ende der Welt. Und das ist absolut wörtlich zu nehmen, wie Joan Morton verdeutlicht, Zoologin an der Universität von Exeter in England.
Küstenseeschwalben sind erstaunliche Vögel. Sie wiegen nur um die 110 Gramm. Und doch wandern sie jedes Jahr von ihren Brutstätten im hohen Norden bis in die Antarktis, um dort zu überwintern. Und danach wieder den ganzen Weg zurück. Das heißt, sie legen über 80.000 Kilometer im Jahr zurück. Und das ist einfach verrückt.
Es gibt weitere Weltenbummler im Tierreich, Wale zum Beispiel oder andere Vogelarten. Doch bei keiner von ihnen ist der Wandertrieb dermaßen ausgeprägt wie bei den possierlichen Küstenseeschwalben.
Die ältesten gefundenen Exemplare waren 30 Jahre alt. In ihrem ganzen Leben fliegen sie praktisch dreimal zum Mond und zurück.
Küstenseeschwalben sind zwar nicht größer als Stare, aber sie haben eine Flügelspannweite von bis zu 70 Zentimetern und sind ausgezeichnete Flieger. Einer der Vögel brachte es auf unglaubliche 90.000 Jahreskilometer, gemessen von niederländischen Forschern. Sie hatten die Seeschwalbe mit einem federleichten sogenannten Geolokator ausgestattet, der die Reiseroute grob nachzeichnet, wenn man die Daten später ausliest. Inzwischen sind aber auch viel genauere GPS-Satellitensender so leicht geworden, dass man sie Küstenseeschwalben aufbürden kann. Joan Morton und andere Forscherinnen haben damit begonnen, in einer Kolonie auf Island.
Die Geolokatoren liefern nur alle 12 Stunden einen Aufenthaltsort des Vogels. Und der kann bis zu 190 Kilometer ungenau sein. Bei den GPS-Sensoren dagegen sind es nur wenige Meter. Durch sie bekommen wir also die bisher akkuratesten Messungen. Wir haben insgesamt 50 Vögel mit GPS-Sendern ausgestattet, 30 in diesem Sommer und 20 im vorhergehenden Jahr.
Die Biologinnen müssen die Seeschwalben nicht nur einfangen, um sie mit den Sensoren zu bepacken, sondern später auch wiederfinden, um an die gesammelten Reisedaten zu kommen. Und das unter mehr als 10.000 Vögeln in der ganzen Kolonie. Zweimal sei das bereits gelungen, sagt Joan Morton. Die Daten könnten am Ende für neue Überraschungen gut sein, glaubt die Zoologin.
Wir können schon jetzt erkennen, dass die Strecken, die die Vögel zurücklegen, wahrscheinlich noch größer sind als bisher beobachtet. Denn auch dann, wenn sie jagen und nicht wandern, reißen Küstenseeschwalben viele tausend Kilometer runter. Sobald wir weitere Sensoren ausgewertet haben, wird der alte Rekord bestimmt fallen.
Wahrscheinlich pendeln die Vögel zwischen Arktis und Antarktis, weil die kalten polaren Ozeane besonders nahrungsreich sind. Dort gibt es Fische und Krill en masse für die Marathonflieger. Wenn man hört, was Luca Burger über sie sagt, Professor für Ökologie an der Universität Swansea in Wales, dann könnte man auch noch etwas anderes vermuten. Vielleicht sind Küstenseeschwalben auch einfach ausgesprochene Sonnenanbeterinnen.
Es ist das Tier, das am meisten Sonne sieht von allen Tieren in der Welt. Denn die leben in der Arktis im Sommer, wenn die Sonne immer scheint. Und bevor der Winter kommt, gehen die zu der Antarktis, wo dann die Sonne immer scheint, im Sommer im Süden. Die sehen fast nie die Nacht und fast immer die Sonne.
Dreimal zum Mond und zurück, die Küstenseeschwalbe als Vielfliegerin, ein Beitrag von Volker Mrasek war das. Menschen werden immer älter und das bereits seit 170 Jahren. Seitdem ist die statistische Lebenserwartung kontinuierlich angestiegen. Im Jahr 1840 lagen schwedische Frauen in der Spitzengruppe mit 46 Jahren. Heutzutage erreichen Japanerinnen mehr als 87 Jahre. Doch von diesem generellen Trend hin zu immer höheren Lebensaltern gibt es auch einige interessante Abweichungen, die Dagmar Röhrlich zusammengetragen hat.
Untersuchungen an Skeletten und das Studium der letzten heute lebenden Jäger-Sammler-Kulturen belegen, dass die Sterblichkeitskurve des Menschen im Grunde immer noch so verläuft wie vor 10.000 Jahren. Besonders gefährlich ist das Säuglingsalter. Hat man das überstanden, sinkt die Sterblichkeitsrate ab, erreicht zwischen 10 und 15 Jahren einen Tiefpunkt, um danach wieder anzusteigen, im hohen Alter dann exponentiell. Die Form der Kurve ist gleich geblieben, aber die absoluten Zahlen haben sich stark verändert.
Death rates at any particular age came down.
Im Lauf der Zeit sind die Sterblichkeitsraten für jedes Alter sehr stark zurückgegangen. Vor allem die Säuglingssterblichkeit, die früher vielleicht 25% betrug, liegt in den entwickelten Ländern heute nur noch bei wenigen Promille. Aber auch im höheren Lebensalter mit 70, 80, 90 Jahren ist das Sterberisiko in den vergangenen Jahrhunderten enorm gesunken.
Allerdings sind die Unterschiede zwischen den Gesellschaften enorm, erklärt James Fopel von der Universität Süddänemarks in Odense. An der Spitze liegen heute die Japanerinnen mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von mehr als 87 Jahren. In anderen Ländern liegt die Lebenserwartung jedoch immer noch unter 50 Jahren. Außerdem zeigt sie keinen generellen Aufwärtstrend. In den USA etwa sinkt sie seit 2014 wieder, nachdem sie zuvor jahrzehntelang gestiegen war. Zu den Gründen für diese Trendwende zählen die grassierende Fettleibigkeit, die schlechte Gesundheitsversorgung, aber auch die Opioid-Epidemie.
Auch in einer Reihe osteuropäischer Länder, einschließlich Russlands, ist die Lebenserwartung nach dem Fall des Kommunismus und dem Zusammenbruch von Wirtschaft und Regierungen jahrelang stark gesunken, etwa in Ungarn oder Bulgarien. Doch während sich die Lage dort wieder erholt, bleibt die Lebenserwartung in Russland niedrig, insbesondere bei Männern.
Besonders interessant findet James Fopel die Entwicklung im Osten Deutschlands. Nicht zuletzt, weil er lange selbst vor Ort war, um in Rostock das Max-Planck-Institut für demografische Forschung aufzubauen.
In Ostdeutschland lag die Lebenserwartung vor der Wende mehr als ein Jahr niedriger als in Westdeutschland. Doch nach der Wiedervereinigung glich sich die Lebenserwartung dort schnell an die in Westdeutschland an. Dafür gibt es zwei Hauptgründe. Die erste ist, dass im Juli 1990 die DDR-Mark 1:1 gegen die deutsche Mark eingetauscht wurde. Und noch wichtiger war, dass das ostdeutsche Rentensystem durch das westdeutsche ersetzt wurde. Denn dadurch bekam der ostdeutsche Durchschnittsrentner 20 Mal mehr Geld als vorher.
Nach James Fopels Analysen waren die Folgen direkt spürbar. Die Rentner konnten es sich auf einmal erlauben, Häuser und Wohnungen besser zu isolieren, bessere Lebensmittel und bessere Kleidung zu kaufen. Und sie konnten ihre arbeitslosen Kinder und Enkel unterstützen. Das habe die sozialen Bindungen gestärkt, die ein wichtiger Faktor für die Gesundheit älterer Menschen seien.
Der zweite Grund für den rapiden Anstieg der Lebenserwartung nach der Wiedervereinigung war die Einführung des westdeutschen Medizinsystems. Das Gesundheitswesen in der DDR wandte seine Ressourcen vor allem für Arbeitnehmer und Kinder auf und nur sehr wenig für ältere Menschen. Das westdeutsche System hingegen steckt viel Zeit, Geld und Mühe in die Bedürfnisse älterer Menschen. Das machte also einen großen Unterschied.
Wie groß dieser Effekt war, lässt sich sehr genau nachvollziehen. Das westdeutsche Gesundheitssystem wurde zuerst in Ostberlin, dann in den großen Städten, anschließend in kleineren Städten und schließlich in der gesamten ehemaligen DDR eingeführt. Und genau in dieser Reihenfolge stieg dann auch die Lebenserwartung schnell und deutlich an. Auf die heute bundesweit einheitlichen 83,3 Jahre für die Frauen und bei den Männern gibt es immer noch einen leichten Unterschied. 77,4 Jahre im Osten und 78,7 im Westen.
Soweit der Beitrag von Dagmar Röhrlich. Mehr zu dem Thema erfahren Sie morgen hier im Deutschlandfunk um 16.30 Uhr in Wissenschaft im Brennpunkt. Leben ist sterblich, die Evolution des Alterns, heißt es dann. Jetzt aber kommen wir zum täglichen Blick in die Forschung, die Wissenschaftsmeldungen mit Piotr Heller.
Nach der Geburt angeblich genmanipulierter Babys müssen drei Forscher in China ins Gefängnis. Im November letzten Jahres hat der Biophysiker He Yang Kui die Geburt von Zwillingsmädchen bekannt gegeben, die er genetisch manipuliert hatte. Die Kinder sollen dadurch vor einer HIV-Infektion geschützt gewesen sein. Heute berichtet Chinas staatliche Nachrichtenagentur, dass He zu einer Geldstrafe und 3 Jahren Gefängnis verurteilt worden sei. Neben ihm erhielten 2 weitere Wissenschaftler ebenfalls Geld- und Haftstrafen. Sie hätten illegalerweise Genveränderungen an Embryonen vollzogen, die zur Reproduktion gedacht waren, heißt es in der Meldung. Die Agentur bestätigte zudem, dass ein 3. genverändertes Baby geboren worden sei, das He damals ebenfalls angekündigt hatte. Die New York Times berichtet derweil, dass die Forscher für schuldig befunden worden seien, Dokumente eines Ethikgremiums gefälscht zu haben. Auf diese Weise sollen sie an die passenden Freiwilligen für ihre Experimente gekommen sein.
Die NASA-Astronautin Christina Koch hat am Wochenende einen Weltraumrekord aufgestellt.
Koch war am 15. März zur Internationalen Raumstation geflogen und verweilt bis heute dort. Damit war sie am Samstag seit 289 Tagen im All und hat damit den Rekord für den längsten Weltraumaufenthalt einer Frau gebrochen. Die bisherige Rekordhalterin war Peggy Whitson. Wenn alles nach Plan läuft, wird Koch am Ende ihrer Mission im Februar 328 Tage im All verbracht haben. Den allgemeinen Rekord für die längste Mission im All hält der Kosmonaut Valery Polyakov. Mitte der 90er verweilte er 438 Tage ohne Unterbrechung auf der russischen Raumstation Mir.
Forscher haben mal wieder die Einflüsse von Süßwasser auf die Meeresströmungen simuliert.
Einem breiten Publikum dürften diese Einflüsse aus dem Katastrophenfilm The Day After Tomorrow bekannt sein. Darin kommen Meeresströmungen zum Erliegen, die eigentlich warmes Wasser in Richtung Norden transportieren. Die Folge? Eine Eiszeit. Auch Wissenschaftler befassen sich mit dem Thema und simulieren daher den Einfluss von Süßwasser aus Regenfällen oder Eisschmelzen auf den Nordatlantikstrom, eine Verlängerung des Golfstroms. Niederländische Forscher haben nun die neuesten Berechnungen dieser Art in den Scientific Reports vorgestellt. Das Ergebnis? Ein kompletter Ausfall ist nach derzeitigen Klimamodellen nicht zu erwarten. Es besteht aber eine 15-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sich die Strömungsverhältnisse in den nächsten 100 Jahren aufgrund des Süßwassers zumindest zeitweise verändern.
Winterschlafgeheimnisse von Bären könnten gegen Muskelschwund helfen.
Die Tiere bewegen sich nämlich lange Zeit kaum, ohne dadurch Probleme mit den Muskeln zu bekommen. Um herauszufinden, wie sie das schaffen, haben Forscher aus Deutschland und den USA Muskelproben von Grizzlybären untersucht. Darin fanden sie bestimmte Eiweiße, die den Aminosäurestoffwechsel der Tiere beeinflussen. In weiteren Experimenten konnten sie Muskelzellen mit Aminosäure zum Wachstum anregen, wie sie in den Scientific Reports darlegen. Die Arbeit könnte dabei helfen, Muskelschwund bei Menschen vorzubeugen. Dafür müssten die Wissenschaftler aber erst herausfinden, über welche Gene sich der Aminosäurestoffwechsel geschickt steuern ließe.
Und die letzte Wissenschaftsmeldung im Jahr 2019 beginnt mit einer traurigen Nachricht und endet mit einer positiven.
Es geht um Spitzmaulnashörner. Die traurige Nachricht: Ende letzter Woche ist das wohl älteste frei lebende Exemplar dieser Art in Tansania gestorben. Fausta, ein 57 Jahre altes Weibchen. Die positive Nachricht kommt derweil aus dem Zoo in Michigan. Dort bekam das Spitzmaulnashornkalb Dopsy ein Heiligabend-Nachwuchs. Das sei ein seltenes Ereignis, zitiert die New York Times einen Zoo-Mitarbeiter, denn es sei kompliziert, Spitzmaulnashörner zu züchten.
Vielen Dank, das waren die Meldungen mit Piotr Heller.
Sternzeit, 30. Dezember, kein neues Jahrzehnt. Morgen geht das Jahr 2019 zu Ende. Am Mittwoch beginnt das Jahr 2020. Gefühlt mag das der Anfang eines neuen Jahrzehnts sein. Tatsächlich aber beginnen lediglich die 20er Jahre. Denn das zweite Jahrzehnt endet erst mit dem Jahr 2020. Als der römische Mönch Dionysius Exiguus im 6. Jahrhundert unsere Art der Jahreszählung einführte, war die Null in Europa noch unbekannt. Folglich gibt es auch kein Jahr Null. Auf das Jahr 1 vor Christus folgt in unserer Geschichtsschreibung das Jahr 1 nach Christus. Das erste Jahrzehnt war somit erst mit dem Ende des Jahres 10 abgeschlossen. Das erste Jahrhundert endete zu Silvester des Jahres 100. Auch das zweite Jahrtausend hat nicht etwa 1999 aufgehört, sondern erst zu Silvester 2000, auch wenn das damals kaum jemand hören wollte. Das fehlende Jahr Null ist auch bei geschichtlichen Berechnungen zu beachten. Julius Cäsar ist am 15. März 44 vor Christus ermordet worden. Im kommenden März jährt sich Cäsars Todestag nicht zum 2064. Mal, wie man zunächst denken mag, sondern erst zum 2063. Mal. Um astronomische Berechnungen zu erleichtern, gibt es mathematisch sehr wohl ein Jahr Null. Es entspricht dem Jahr 1 vor Christus. Das Jahr minus 1 ist kalendarisch 2 vor Christus und so weiter. Die fehlende Null im Kalender sorgt dafür, dass morgen um Mitternacht zwar ein neues Jahr beginnt, aber kein neues Jahrzehnt.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war Arndt Reuning. In den nächsten beiden Tagen widmet sich Wissenschaft im Brennpunkt an dieser Stelle der Erforschung des Alterns. Und daher wünsche ich Ihnen jetzt bereits im Namen der gesamten Redaktion einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. Kommen Sie gut rüber.